Wir wollen über die Diagnostik von Knochensarkomen sprechen. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, vor allen Dingen, weil es so wichtig ist, dass echte Experten hier daran arbeiten. Liebe Frau Professor Dirksen, Sie leiten die Kinderklinik 3 hier in Essen, am Uniklinikum Essen, was auch ein Sarkomzentrum ist. Und wir möchten gerne mit Ihnen heute über die Diagnostik von Knochensarkomen sprechen. Aber ich glaube, da ist ja immer eine ganz große Herausforderung, bis die Betroffenen überhaupt mal erst bei Ihnen erscheinen, haben die ja schon oftmals einen ganz langen Weg hinter sich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich da auch nochmal klar macht, auf was muss man denn achten, dass man überhaupt auf die Idee kommt, man könnte, also man selber der als Betroffener oder die Angehörigen, die Hausärzte, diese Person könnte ein Knochensarkom haben.
Wichtig zu wissen ist, Knochensarkome können im Grunde in jedem Alter auftreten. Die häufigsten wirklich bösartigen Knochensarkome, das Osteosarkom und das Ewing-Sarkom, haben halt einen Alterspeak so im Jugendalter, so um die 15 herum. Und das ist ein Alter bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, da wird überhaupt nicht dran gedacht oft, dass die Krebs haben können. Mhm. Und das Problem bei den Knochensarkomen ist, dass die eben auch sehr unspezifische Symptome machen. Das heißt, man hat unspezifische Beschwerden. Meistens hat man Schmerzen.
Ja.
Oftmals treten die auch tatsächlich das erste Mal auf, nachdem man irgendwie einen Sprint gemacht hat, irgendwo hochgesprungen ist, tanzen war, was auch immer. Also irgendwie mit so einer Bewegung wird das sehr häufig assoziiert.
Ja.
Die treten auf, die gehen dann auch wieder weg. Und dann denkt man sich, wird schon nicht sein. Habe ich mich vertreten? Habe ich mich gezerrt und so weiter? Und dann ist meistens die Geschichte so, nach ein paar oft Wochen tut es dann halt immer noch weh oder tut dann auch nachts weh und dann sucht man sich ärztlichen Rat und dann wird aber auch wieder diese Story erzählt, es war dann und dann. Und dann kann man letztendlich, ja, man denkt ja auch immer häufig ist häufig, ne? Und dann wird eben weiter so eher dran gedacht, das ist irgendwas gezerrt, sonst was und tu mal die Salbe drauf, halt mal ruhig und so weiter, kühl mal. Sodass das oft eben dazu führt, dass das sehr verschleppt wird, bis dann wirklich rausgefunden wird, dass es so eine Tumorart ist.
Jetzt in meiner Logik, also ich würde mir das so vorstellen, dass wahrscheinlich der Knochentumor schon am Wachsen ist, also schon eine Schädigung verursacht hat. Und wenn ich jetzt eine Belastung habe, dass es dadurch dann tatsächlich dann der Schmerz kommt, oder? Oder was würden Sie sagen, kann das sein? Oder
ja,
ist das
meistens kommt der Schmerz ja von der Knochenhaut. Also das kennt man, ne? Tritt vor das Schienbein, tut weh. Mhm. Und da tut nicht der Knochen weh, sondern das Schienbein liegt ja recht unter der Haut. Und das ist letztendlich die Knochenhaut, das nennt sich medizinisch Periost. Das tut weh, das zwiebelt. Das ist auch das, was weh tut, wenn man sich den Knochen bricht. Ne, das ist da sind ganz viele Nerven und so weiter drin. So im Knochen selber ist da gar nicht so viel los. Genau, die wird irgendwann gereizt. Und das kann dann natürlich durch so eine vermehrte Belastung auf einmal auftreten.
Mhm. Aber das heißt, auf jeden Fall sollten dann sowohl die Betroffenen wie auch die Angehörigen das dann ernst nehmen und dann wirklich den Hausarzt mal aufsuchen und schauen zu lassen, was es denn ist. Ne?
Ja, genau. Und auch ärztlicherseits muss man eben dran denken, also in der Kinderheilkunde gibt es häufig den Begriff Wachstumsschmerz. Es haben auch manche Kinder, ältere Kinder, Schmerzen, wenn die Knochen wachsen, vielleicht auch einfach was dann, weil dann da was passiert. Aber letztendlich ist das eine Ausschlussdiagnose. Ne? Das ist sowas, was man sagt, wenn man denkt, kann sonst nichts Schlimmes sein. Aber wenn es halt nachhaltig wehtut, dann muss man halt wirklich weitergucken.
Und jetzt mit weitergucken, das wissen wir ja inzwischen, das ist ja wirklich so aufwendig, dann ist oftmals Termine zu kriegen. Gibt es denn, sag mal, auch schnelle und billige Methoden, mit denen man dann so ein Knochensarkom sehen kann?
Also Knochensarkome kann man eigentlich super gut in einem normalen Röntgenbild erkennen. Die haben da ihre spezifischen Zeichen. Das Osteosarkom heißt Osteosarkom, weil es aus Knochenzellen entsteht. Das Osteosarkom selber bildet auch chaotischen Knochen und dann sieht man letztendlich neben dem Knochen so eine Tumorformation, die auch wieder so Kalk bildet und man sieht auf der anderen Seite, dass im normalen Knochen so schwarze Löcher sind, das, wo dann eben normaler Knochen durch den Tumor aufgelöst wird.
Ah,
und das kann manchmal wirklich fast eine Blickdiagnose sein. Und genauso ist es beim Ewing-Sarkom. Das macht häufig eher eine Auflösung vom Knochen in der Mitte und macht häufig eine Reizung von dieser Knochenhaut. Und das nennt man Zwiebelschalenmuster. Also man sieht dann da wie so eine Zwiebelschale die Knochenhaut neben dem Knochen aufgespannt.
Ja.
Und da gehen aus dem Knochen wie so ein Kamm, Spikulae nennt man das, raus. Und wenn man das sieht, das ist schon also sehr verdächtig auf jeden Fall.
Also auf einem ganz normalen Röntgenbild sieht man das,
das
so?
Das sieht man auf einem ganz normalen Röntgenbild. Mhm. Ne? Auch dafür gibt es immer, es gibt immer auch andere Arten von Erkrankungen, die sowas machen können. Also so eine Reaktion kann auch durch eine Entzündung manchmal gemacht werden. Aber auch die möchte man ja diagnostiziert haben, wenn man eine Knochenentzündung hat. Ja.
Was ist denn Ihre Erfahrung? Also was ist denn oftmals die erste Bildgebung, die gerade auch diese jungen Menschen machen, die dann nachher dazu führt, dass man weiß, das ist ein höchstwahrscheinliches Knochensarkom?
Also es kriegen schon viele ein Röntgenbild, manche kriegen auch direkt ein Kernspin. Also wenn da dann irgendwas getastet wird, was sich dicker anfühlt, klar, oder so, mhm, wenn dann irgendwie Bedenken sind. Mhm. Und je nachdem, wie die niedergelassenen Kontakt zu radiologischen Praxen haben, genau.
Ah, ja, okay. Muss man halt hoffen, dass man da den richtigen Hausarzt hat. Ja. Gibt es im Blut auch irgendwelche Hinweise?
Nein, eigentlich nicht.
Okay, also Blutuntersuchung?
Also, nee, in der Blutuntersuchung findet man manchmal, also doch, wenn die Tumoren groß sind, findet man so Entzündungszeichen ein bisschen erhöht. Das hat man bei vielen Tumorerkrankungen, aber das beweist nicht, dass es ein Tumor ist.
Das heißt, das könnte einem sogar fast noch eher in die falsche Richtung schicken, dass...
Wenn man Pech hätte, ja.
Mhm. Okay. Und wenn man jetzt dann zum Facharzt weitergeschickt wird, welche Bildgebung machen die dann im Allgemeinen?
Naja, je nachdem, wo der Tumor sitzt, würde man meistens eben so eine Kernspinnuntersuchung machen. Die ist eben ganz gut. Also man braucht auch so eine Untersuchung, weil man immer gucken muss, wie weit ist die Ausdehnung des Tumors. Wie ist der Kontakt zu Nerven, Blutgefäßen, die man so noch da hat? Das braucht man auch später, weil man die ja noch operieren muss. Da muss man halt vorher wissen, auch wie die so sitzen. Und was ganz wichtig ist, also gerade wenn man die Tumore an der Extremität hat, also am Arm oder am Bein, es muss immer der gesamte betroffene Knochen abgebildet sein. Weil was diese Knochentumoren manchmal machen, dann hat man hier sein Haupttumor, aber die können noch so Tochtergeschwulste im Knochen dann hier machen. Und das muss ich halt wissen.
Okay.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Compartment nennt man das.
Und das Kernspin ist ja etwas, ich glaube, das Gute daran ist, es ist ja ohne Strahlenbelastung, ne? Ja. Ist ja irgendwie so ein rein magnetisch. Das ist diese lange Röhre, ne? Wo man sich so richtig komplett reinlegen kann. Ziemlich eng.
Laut.
Sehr laut. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man dem die Leute, die das betreiben, dass man denen sagt, dass man diese Ohrschutz da braucht. Ja. Was haben Sie für Erfahrungen? Was sind so die primären Sorgen oder Erlebnisse, die Ihre Patienten da haben mit dem Kernspin?
Ja, also ich arbeite ja auch viel mit Kindern oder Jüngeren zusammen. Die versuchen wir sehr gut drauf vorzubereiten. Wir haben hier in Essen tatsächlich auch so ein Virtual Reality Programm, den Pingu-Nautentrainer, wo man das üben kann. Da gehen so Pinguine in das MRT-Raumschiff und dann kann man üben, da still zu liegen und kriegt schon so ein bisschen diese Kulisse, damit man sich so einfach drauf vorbereiten kann. Ne? Das ist vor allen Dingen für die ein bisschen jüngeren Kinder wichtig.
Ja.
Und ich glaube, ansonsten muss man denen einfach sagen, das ist eng, das knattert. Viele schlafen ja tatsächlich trotzdem da ein.
Oh, okay.
Habe ich auch schon sehr häufig gehört. Mhm. Dann ist es so, um den Tumor gut darstellen zu können mit all seinen Anteilen, muss man Kontrastmittel geben. Manche Menschen sagen auch, sie merken das, dass sich das so heiß anfühlt im Körper. Also auf sowas muss man die vorbereiten. Das ist eigentlich dann meistens keine allergische Reaktion, sondern irgendwie, dass man merkt, es läuft einem was durch die Adern. Das
kann ich tatsächlich bestätigen, das Gefühl, ja. Mhm.
Genau, aber ich finde immer, alles, was man vorher weiß, macht einem ja nachher weniger Angst. Das heißt, je besser man erklärt, es kann das und das passieren, es muss nicht, dann weiß man, okay, ist mir ja gesagt worden, alles klar.
Mhm. Und gibt es auch Fälle, wo man dann Computertomographie macht, also CT?
Also für die Knochensarkome muss man immer auch ein CT machen im Rahmen der Diagnostik, ob man Tochtergeschwulst irgendwo hat, weil die Knochensarkome sehr häufig in der Lunge welche machen. Mhm. Und die Lunge ist einfach viel, viel besser darstellbar durch eine Computertomographie. Und manchmal, wenn ich die Tumore, wenn die von der Rippe ausgehen oder so, ist das oft auch eine bessere Darstellung. Manchmal will man sogar beides haben, aber das gehört auf jeden Fall dazu.
Und da machten sich ja manche Leute dann Sorge wegen der Strahlenbelastung, die ja, glaube ich, tatsächlich deutlich höher ist als beim normalen Röntgen, oder wie ist das?
Das ist so. Man vergleicht das dann immer mit Transatlantikflügen, wo man sich so eine Strahlenbelastung auch abholen kann. Die modernen Geräte haben deutlich weniger als die Geräte früher. Mhm. Meistens ist es so, dass man vor allem das erste CT sehr dünnschichtig und fein machen muss, was dann länger dauert und was dann vielleicht eine höhere Belastung hat. Und man kann aber später auch so sogenannte Low-Dose-CTs fahren, die haben dann weniger Belastung. Aber ehrlicherweise, na, man hat Krebs und man muss jetzt erstmal den Krebs überleben. Und da sind solche Dinge so ein bisschen sekundär. Mhm. Weil wenn ich nicht weiß, wo was ist, kann ich es nicht behandeln und dann kommt es an der Stelle wieder, weil ich es vorher nicht erkannt habe. Das ist viel schlechter. Es geht ja hier wirklich um was.
Also ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass man macht ja nicht ein CT aus Spaß oder so, sondern man macht es wirklich, weil man einen ganz konkreten Verdacht hat. Und das dann wirklich sehr wichtig ist, das auch nachzuschauen, ob der Verdacht sich bestätigt oder eben, wenn man glücklich ist, dann ist eben sich nicht bestätigt. Ja. Ja. Also CT, vielleicht auch das nochmal zu sagen, das ist ja deutlich, ist ja nicht so eine tiefe Röhre, sondern ist einmal so wie so ein großer Ring. Der macht auch ein bisschen Geräusche, aber eigentlich nicht so viel. Der macht immer nur so ne, so ein bisschen so ein Schleifgeräusch von den. Also ich glaube, der ist so aus Patientensicht deutlich leichter zu. Also es geht auch viel schneller, ne? Geht ja ganz schnell dann, ne?
Viel schneller. Ja. Genau. Ja. Mhm. Was wir beim sogenannten Staging, also bei den Erstuntersuchungen immer auch noch machen, ist eine Ganzkörperuntersuchung. Mhm. Und da wird heutzutage vorzugsweise ein PET-MRT oder PET-CT gemacht. Und da wird einem ein leicht radioaktiv markierter Stoff gespritzt,
ja.
Der sich überall im Körper anreicht, wo Aktivität ist.
Mhm.
Und man kann sich hinter die Bilder auch angucken. Da, wo Aktivität ist, da leuchtet so ähnlich wie Feuer, so gelb-orange, ganz doll. Der Rest des Körpers ist so milde gefärbt. Und da kann man eben mit dieser Art von Untersuchung kann man eben eigentlich im ganzen Körper nach Streuherden schauen.
Aktivität ist jetzt, würde ich sagen, da gibt es ja ganz viel, was ich weiß, mein Herz ist immer aktiv, mein Hirn ist immer aktiv, die leuchten dann
die
auch?
Die leuchten immer, weil sonst wäre schlecht.
Genau. Okay, tatsächlich so, ja. Okay, verstanden. Aha. Ja. Und die sind sehr zuverlässig, da kriegt man dann sehr recht zuverlässig einen Überblick.
Ja, die sind sehr zuverlässig, indem man durch diese Art von Untersuchung wirklich so in den hintersten Winkel des Körpers nochmal gucken kann und einfach wirklich sehen kann, okay, der Punkt, die Stelle, die leuchtet auch, da ist es verdächtig, dass das ein Streuherd ist. Die sind nicht, wie wir das nennen, ganz spezifisch.
Mhm.
Weil auch wenn ich jetzt eine Entzündung irgendwo hätte oder hätte mich vorher irgendwie am Bein oder sonst wo stark verletzt, da ist ja dann auch Aktivität, weil der Körper dann da irgendwelche Sachen repariert, das leuchtet auch. Na, das heißt, man muss diese Bilder immer interpretieren, indem man auch noch die Zusatzgeschichte weiß, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein super wertvoller Hinweis immer für uns.
Und jetzt haben wir schon ganz viel im Detail gesprochen, sind jetzt aber so gerade ein bisschen an dem Punkt vorbei gefahren. Ab wann sollte man eigentlich in ein Sarkomzentrum gehen? Das alles, was wir jetzt besprochen haben. Wir sind ja sozusagen von der einfachen Röntgenaufnahme jetzt in diese detaillierte Bildaufnahme. Und wo ist denn eigentlich der Punkt, wo man sagen sollte, jetzt sollte man definitiv in ein Sarkomzentrum gehen?
Also definitiv in ein Sarkomzentrum sollte man zu dem Zeitpunkt gehen, wenn der Verdacht da ist, dass es ein Sarkom sein könnte. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein klassisches Röntgenbild habe, dann könnte ich als niedergelassener Mensch auch schon die Patienten in ein Sarkomzentrum schicken und da dann den Rest planen lassen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, man kann auch mit der lokalen Bildgebung, also indem man dann auch noch dieses MRT gemacht hat, dahin gehen und alles Weitere wird aber normalerweise in der Klinik dann geregelt.
Okay, das ist aber nochmal wichtig zu verstehen. Also geplant oder geregelt heißt jetzt nicht, dass man es in der Klinik macht.
Naja, diese Aufnahmen, was ich eben erzählt habe, diese PET-MRTs oder CTs, ja, die gibt es selten. Also es gibt auch Praxen, die sowas anbieten, aber das ist selten und das wird meistens im Zentrum gemacht.
Aber Kernspinnen gibt es dann schon außerhalb und das macht man dann meistens auch außerhalb?
Das macht man häufig außerhalb, genau.
Und was muss man denn jetzt anstellen, um ein Sarkomzentrum zu finden?
Also um ein Sarkomzentrum zu finden, kann man heutzutage natürlich das Internet befragen. Mhm. Da sind die aus Deutschland aufgezeigt. Na, da gibt es Onkozert, die zertifizieren, da kann man gucken. Man kann bei der Deutschen Sarkomstiftung zum Beispiel gucken und ansonsten haben auch alle Sarkomzentren ihren speziellen Webauftritt, sodass man das eigentlich mit dem Schlagwort findet. Und ich glaube, wenn man Fragen hat, kann man sich wahrscheinlich immer ganz gerne auch an die Deutsche Sarkomstiftung wenden, wenn man nochmal einfach wissen möchte, wo hier in meiner Gegend soll ich mit welcher Erkrankung am besten hin.
Und ich glaube, jetzt haben ja die Menschen oftmals schon die Erfahrung gemacht, dass man zwar das Bedürfnis hat, irgendwo hinzugehen und sich untersuchen zu lassen, aber nachher einfach keine Termine kriegt. Wie ist denn das bei den Sarkomzentren? Wird man denn da dann aufgenommen?
Ich würde sagen, man kriegt da immer Termine, wenn da wirklich der dringende Verdacht ist. Weil die Leute, die in den Sarkomzentren arbeiten, ganz genau wissen, dass es auch wichtig ist, dass die Menschen mit diesen Erkrankungen genau da angebunden werden.
Okay.
Und man muss da nicht ewig lange auf Termine warten.
Das ist gut zu wissen, ja. Und ich glaube, ein Punkt, der ja auch sehr wichtig ist, ist die sogenannte Biopsie. Was versteht man denn darunter?
Also eine Biopsie ist letztendlich, da nimmt man eine Probe von der verdächtigen Region. Die kann man auf verschiedene Arten nehmen. Entweder es wird ein kleiner Schnitt gemacht und dann wird da Gewebe rausgenommen und dann wird der Schnitt wieder zugenäht. Es gibt auch Biopsien, die man einfach nur mit so einer Biopsienadel macht. Je nachdem, was für ein Tumor es ist, braucht man dann aber auch mehrere von diesen Nadeln, weil da eben verschiedene Untersuchungen gemacht werden müssen. Und es ist ja schon gut, wenn man genügend Gewebe genommen hat, um danach auch wirklich eine Diagnose zu haben. Es ist auch für die Betroffenen ganz schlimm, wenn eine Biopsie gemacht wird, die dann vielleicht zu klein ist.
Ja.
Und dann kommt man 2 Wochen später wieder in die Klinik und dann wird gesagt, ja, es tut uns leid, das hat gar nicht gereicht. Mhm. Und sie konnten gar nicht genau sagen, was es ist. Und dann steht man wieder da. Das ist ja eine Riesenanspannung auch.
Und wenn Sie sagten, jetzt mehrere Nadeln, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Tumor hätte, dass man dann von unterschiedlichen Orten von dem gleichen Tumor?
Nee, meistens vom gleichen Ort, so ein bisschen fächerförmig geht man da rein.
Also von der gleichen Einstichstelle, aber dann halt ein bisschen meistens so unterschiedlich, so. Verstehe, okay. Aber schon mit dem Ziel dann aus unterschiedlichen Orten des gleichen Tumors dann?
Ja, und genug Gewebe zu haben.
Okay. Also ich stelle mir das gerade, wenn man sagt, man benutzt so eine Nadel, stelle ich mir davor, dass das dann wirklich irgendwie so winzig, winzig klein ist, was da rauskommt. Reicht denn das dann, dass man wirklich eine Analyse machen kann oder... Ist meine Vorstellung falsch?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es kommt eben darauf an, welchen Teil man trifft. Und es ist eben häufig besser, man hat eben nicht nur eine dünne Nadel, sondern mehrere, weil man heutzutage sich ja den Tumor auf verschiedene Arten anguckt. Also einmal wird er so eingebettet, dann guckt man sich das im Mikroskop an. Da kann man solche Färbungen machen und dann kann man sich die Zellen im Mikroskop angucken. Aber viele Tumoren werden ja heutzutage auch noch weiter diagnostiziert mit sogenannter molekularer Diagnostik, weil die vielleicht genetische Veränderungen in sich haben, die uns dann auch noch mal Dinge weitersagen. Und dazu braucht man dann eben noch mal wieder was man dann frisch, so nennt man das, bekommt und nicht eingebettet.
Aber das musste dann zu einem späteren Termin dann nochmal eine Biopsie
gemacht? Das Wünschenswerteste wäre, dass man am Anfang genug genommen hat, um eben alles Mögliche machen zu können.
Okay, ja. Verstehe. Also das ist dann der Job von einem Pathologen oder was Sie jetzt da gerade zuletzt beschrieben haben? Oder?
Ja, genau. Die Probe wird entnommen und dann eben möglichst schnell zur Pathologie geschickt. Und auch da ist es wieder so, Knochensarkome sind ja sehr, sehr seltene Erkrankungen. Mhm. Und es gibt ganz viele ganz tolle Pathologien in Deutschland, aber es gibt natürlich nur wenige, die häufig diese Art von Tumoren sehen.
Ja.
Und auch da ist es dann eben gut, da gibt es sogar für die verschiedenen Sarkome verschiedene SpezialistInnen, wo das dann hingeschickt werden soll. Und das machen die Sarkomzentren dann aber. Ne? Wenn ich vom Röntgenbild oder Kernspinnbild schon eine Idee habe, was es ungefähr sein könnte, dann versuche ich eben auch zu sagen, hier die Zweitpathologie-Meinung bitte, bitte da und da hinschicken.
Ja. Und diese ganze aufwendige Diagnostik, die hat ja das primäre Ziel, nachher zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Also was dann die adäquate Therapie dann dafür ist. Ne?
Ja, genau. Dazu muss ich erstmal wissen, wie heißt der Tumor? Was ist es überhaupt? Das ist das Allerwichtigste, weil die verschiedenen Knochensarkome, auch wenn man denkt, Knochensarkom ist irgendwie so ein Ding, das sind eben schon sehr unterschiedliche und die werden auch sehr unterschiedlich behandelt. Und deshalb muss ich das erstmal wissen und dann geht's weiter, meistens mit Chemotherapien.
Okay.
Ja.
Ja, wunderbar. Also ich denke, dass wir da auch wieder einen guten Überblick bekommen haben zum Thema Diagnostik von Knochensarkomen. Ganz herzlichen Dank, Frau Dirksen, Frau Professor Dirksen. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir werden dann eben im Weiteren nochmal tatsächlich die einzelnen Erkrankungen und wie die therapiert werden, uns anschauen.
Sehr gerne.
Danke.